sag immer so, ich bin so das beste Beispiel, weil ich so immer so gar keinen Bezug hatte. Ich war auch nicht gut in Mathe in der Schule und hatte nie irgendwie so ein Interesse an Computern. Deshalb sage ich immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer so, ich bin das beste Beispiel, dass es eben doch funktioniert, auch als Quereinsteiger.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei My T-Girls Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Diese Woche bei uns im Podcast Andoena Curry. Sie arbeitet bei unserem Kooperationspartner Dataport und hat einen spannenden Weg in die IT. Denn als sie bei Dataport als Werkstudentin angefangen hat, hatte sie keinerlei Erfahrungen in der IT. Heute ist sie Machine Learning Engineer und nimmt uns mit auf ihre Reise. Dabei gibt sie viele Tipps, wie sie angefangen hat, Programmieren zu lernen und wie Dataport sie unterstützt hat. Gesponsert wird der Podcast von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Am Ende der Folge stellt euch Xisa in der Kategorie Code Your Career einen Beruf vor, also bleibt bis zum Ende dran. Bevor es in die Folge geht, hat Anna noch den Fakt der Woche für euch.
Was ist der Unterschied zwischen Machine Learning Engineers und Data Scientists? Nun, so viel kann ich euch sagen. Die Rollen unterscheiden sich deutlich. Während Data Scientists sich auf die Analyse und Interpretation von Daten konzentrieren, sind Machine Learning Engineers dafür verantwortlich, diese Modelle in produktionsreife Systeme zu überführen und zu optimieren.
Heute bei uns im Podcast Andoena Curry. Sie ist ML-Ingenieur bei Dataport und hat einen sehr spannenden Weg. Deswegen ist sie heute bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lena. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und bin gespannt auf das Gespräch.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu deinem Weg erzählst. Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen, nach der Schule. Was hast du da gemacht? Wie hast du deine Entscheidung damals getroffen?
Ja, wenn ich so zurückdenke, dann ist das Abi doch schon ein paar Jahre her. Ich habe 2015 Abitur gemacht in Lüneburg und wusste zu dem Zeitpunkt nicht recht, was ich mit mir anfangen soll, wie so viele in dem Alter. Man wird dann da vor die Entscheidung gestellt, was man jetzt sein Leben lang tun möchte. Und ich war da noch nicht so ganz vorbereitet. Aber wusste, dass ich mich eigentlich für Psychologie interessiere und auch für Wirtschaft und hatte da auch schon vorher Fächer in der Oberstufe in Politik, Wirtschaft belegt, freiwillig. Es hat mir Spaß gemacht und hatte aber damals noch gar nicht so richtig Bezug zu IT oder gar nicht so richtig Ahnung und auch sehr großen Respekt davor. Und ich hatte dann nach einer Überlegzeit nach dem Abi mich für Wirtschaftspsychologie entschieden und mich dann eingeschrieben und angefangen, das zu studieren. Und hatte in der Zwischenzeit im Bachelor verschiedene Werkstudentenjobs, die halt auch tatsächlich in unterschiedlichen Bereichen waren. Ich war im HR-Bereich als Werkstudentin in einem Konzern und dann längere Zeit bei einem mittelständischen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und wusste zu dem Zeitpunkt aber immer noch nicht so, ob das Wahre ist. Bin also quasi so wie viele, die BWL oder ähnliche studieren, dann so ein bisschen in der Welt rumgeschwommen und habe mich gefragt, was ich damit anfangen soll nach dem Studium. Und 2021 kam dann eine Zeit, wo ich dann wusste, dass es nichts ist, da wo ich als Werkstudentin arbeite und hatte dann mal mehr mit meinem Bruder gesprochen, der Wirtschaftsinformatik studiert hatte und auch in IT gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt auch bei Dataport. Und
spannend.
Der hatte dann mal mit mir gesprochen und meinte, es wäre doch mal eine gute Idee, sich in IT zu bewerben, bei Dataport zum Beispiel. Und da hatte ich noch großen Respekt und meinte, das ist nichts für mich und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe gar keinen Bezug zur Technik und das wird mir keinen Spaß machen. Und das können andere, vor allem Männer, ja viel besser als ich, so wie er zum Beispiel. Und da hatte ich so das Klischee erfüllt. Ich wusste dann aber, oder zumindest durch seine Überredungskraft, hatte ich dann so ein bisschen Motivation bekommen, es mir zumindest mal anzuschauen, da ich halt auch nichts Informatikbezogenes studiert hatte. Dachte ich, könnte ich ja mal so administrative Sachen machen, irgendwas Organisatorisches, und habe dann im Herbst 21 mich dann bei Dataport oder im Sommer besser gesagt, so Ende Sommer beworben und dann einen Anruf bekommen, ob ich Interesse hätte an einem Vorstellungsgespräch. Und da war ich sehr aufgeregt, aber ich habe mich gefreut. Also habe ich dann zugesagt und genau, das war zu dem Zeitpunkt DA. Also wir haben verschiedene Bereiche und Abteilungen, sehr viele tatsächlich. Und das war damals eher so eine administrative, organisatorische Stelle, mit wenig IT-Bezug, aber halt in einer Gruppe, wo Datennutzung sehr, sehr im Fokus stand. Und damit war ich halt umgeben von IT-Lern, die auch wirklich Software schreiben und entsprechend in dem Bereich sich gut auskennen, auch viel Berufserfahrung haben. Und genau.
Ja, hatte spannender Einstieg auf jeden Fall. Hattest du Angst bei der Bewerbung oder Sorge bei der Bewerbung, dass ohne deinen Informatik-Hintergrund, dass du gar nicht erst eingeladen wirst? Oder wie war da dein Gefühl?
Ja, total. Genau, also das war tatsächlich meine größte Sorge, weil man dann doch immer mitbekommt, andere Leute studieren Informatik, Wirtschaftsinformatik, irgendwas mit IT-Bezug. Und da ich keinen hatte und wusste, es gibt genug Leute, die besser geeignet sind, war die Angst halt sehr groß. Und deshalb war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht eingeladen werden würde. Und genau, das war dann echt überraschend, sodass ich dachte, krass, irgendwie ist ja da trotzdem Interesse da. Und ja.
Ja, schön, dass du dich dann aber auch trotzdem getraut hast, trotz der Angst vor der Ablehnung sozusagen oder vor keiner Rückmeldung oder vor keiner Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, ist ja meistens schon mal der richtige Schritt, es wenigstens versucht zu haben. Nein, tut zwar manchmal weh, aber ist ja trotzdem kein Weltuntergang in dem Sinne. Deswegen schön, dass du dich da getraut hast. Und wie war denn das Vorstellungsgespräch für dich? Also musstest du da technisches Wissen nachweisen oder hast du einfach auch von Anfang an gesagt, das habe ich nicht, ich würde das aber gerne lernen? Wie war da so das Gespräch?
Mhm. Anders als erwartet gab es wenig technische Fragen. Also wichtig war zu dem Zeitpunkt überhaupt so die Motivation und der Wunsch, überhaupt ja Neues lernen zu wollen und da das Interesse. Genau, es gab nichts, wo ich jetzt irgendwie im Vorstellungsgespräch drüber gestolpert bin. Es war, wenn ich das jetzt im Nachhinein nochmal so Revue passieren lasse, tatsächlich einfach so ein Thema von Passung, also ob man ins Team passt. Und das hatte mir damals die Führungskraft, die quasi Führungskraft des Teams war, auch zurückgemeldet, dass es einfach so zwischenmenschlich wahrscheinlich gut passen würde und sie es deshalb zugesagt haben. Würde ich sagen, so wie auch mein Chef damals sagte, man kann alles lernen, es ist nur wichtig, dass man mit den Menschen klarkommt und alles, was darüber hinaus halt irgendwie wichtig ist für die Tätigkeit, das kann man lernen. Also das finde ich halt ein total toller Motivator.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist gerade auch im Informatikbereich, da passiert ja so viel und da ist die Entwicklung so schnell, dass man sowieso ja immer wieder neue Sachen sich beibringen muss oder mal lernen muss oder sich mit anderen austauschen muss. Deswegen trifft das da ja vor allem auch zu, dass man immer auf dem Laufenden bleiben muss und immer die Motivation hat, nochmal neue Technologien oder Programmiersprachen, Frameworks zu lernen. Deswegen sehr, sehr schöner Ansatz. Wenn du dich so zurückerinnerst, wie war dann so die erste Zeit? Also hat dich da jemand an die Hand genommen, hat dir die Sachen erklärt oder hast du dir auch viel selber beigebracht? Wie war so dein Einstieg da?
Mein Einstieg war holprig, würde ich sagen. Da möchte ich ganz ehrlich sein, weil man ja mit so, so vielen neuen Themen und Fachbegriffen irgendwie konfrontiert ist und dann auch in so einem Kontext, wo ja aktiv schon gearbeitet wird. Das heißt, ich war nicht in der Uni, ich war auch nicht irgendwie in einem Schulungszentrum, sondern saß dann halt zwischen den Kollegen, die dann auch schon entsprechende Dinge besprachen, die ich halt gar nicht verstanden habe. Was aber total in Ordnung war, weil ich zu dem Zeitpunkt meiner Führungskraft dann halt zwei Kollegen an die Hand gegeben bekommen habe, die mir tatsächlich dann 1:1 Unterricht gegeben haben, was ein krasses Privileg ist, wenn ich darüber nachdenke. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann mit einem Kollegen JavaScript gelernt, was ja eine recht gute Einstiegssprache ist für die Programmierung oder in der Programmierung und dann noch RStudio, RShiny, das ist so, um Daten zu visualisieren und da irgendwie zum Beispiel Maps zu erstellen, Karten oder ähnliches. Und hatte diese Sprachen dann parallel angefangen zu lernen. Das war eine große Herausforderung, weil jeder, der in der Programmierung arbeitet, weiß, dass es halt sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen den Sprachen, aber jede Sprache so ihre Besonderheiten hat. wenn man dann erstmal in einer drin ist, so wie wenn man verschiedene Fremdsprachen gleichzeitig lernt, rutscht man dann manchmal vielleicht irgendwie ab oder in bestimmte Situationen, wo man merkt, okay, das habe ich jetzt von einer anderen Sprache. Das war aber gar nicht schlimm. Es hat sich mit der Zeit gelegt. Die Anfangszeit war schwer. Also ich hatte das auch meinem Chef dann mal gesagt und hatte auch an mir gezweifelt, weil ich dachte, okay, warum fällt es mir so schwer und warum ist das so, warum ist das nicht so einfach? Es sieht immer so einfach aus, wenn man andere irgendwie am PC programmieren sieht. Er sagte mir dann aber, dass das Tal der Tränen ganz normal ist und dass da jeder einmal durchgeht, wenn er das macht und wenn man lange genug halt stand bleibt, dass standhält, dass es dann besser wird. Und das war tatsächlich der Fall. Also nach ein paar Monaten fing das dann an, so langsam, ja, besser zu werden und ich hatte das Gefühl, ich verstehe, was ich tue und das ist aber so ein kontinuierlicher Prozess, das heißt, es wurde halt mit der Zeit immer und immer besser, es war nicht so, dass ich bin ja noch nicht fertig, ich glaube, man wird nie fertig so in dem Bereich, aber es wurde besser und es war sehr schön zu merken, dass man halt tatsächlich sich alles beibringen kann, was man möchte. Aber halt auch mit entsprechender Unterstützung. Also hätte ich die Unterstützung nicht gehabt, wäre es nicht gewesen. Und ich erinnere mich auch häufig noch abends am Laptop gesessen zu haben und da irgendwie noch mal nachts um 10 oder um 11 noch mal Sachen irgendwie durchgelesen zu haben, um das zu unterstützen.
Ja, ich kann das mir auf jeden Fall vorstellen. Ich finde, das ist auch nochmal ein guter Tipp, den du gerade gegeben hast, so im Nebensatz, aber sozusagen gemeinsam programmieren zu lernen oder sich jemanden zu suchen, der das schon kann. Weil ich fand auch, also wenn man sich da alleine hinsetzt, man ist vielleicht auch schnell frustriert, weil man findet dann auch nicht die Lösung für das Problem sofort. Und ich glaube, das ist super hilfreich, wenn man schon jemanden hat, der einem da helfen kann und sagen kann, hey, guck doch mal da und da oder da musst du das noch machen. Und manchmal ist ja wirklich gefühlt das Semikolon, was man vergessen hat. Ja. Aber ich glaube, deswegen ist es super hilfreich, gerade am Anfang sich jemanden zu suchen, entweder mit dem man das zusammen lernt oder halt der das vielleicht schon kann und einem dann Hilfestellung geben kann, wenn man wirklich gar nicht mehr weiterkommt. Wie war das denn bei dir? Hast du denn wirklich schon auf den Projekten bei der Arbeit gearbeitet oder hast du erstmal kleinere Projekte programmiert? Wie war das? Wie war da der Einstieg?
Also die ersten Monate war es tatsächlich reines Learning. Da ging es erstmal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie funktioniert das? Und das erste Projekt hatte dann tatsächlich erst seit der Vollzeiteinstellung angefangen. Also ich wurde bei Dataport dann letztes Jahr im März übernommen in Vollzeit, was für mich auch total toll war, weil ich eben das Unternehmen schon kannte und das Team. Und da begann dann erst das erste Projekt. Also eine ganz, ganz lange Zeit, während ich Werkstudentin war, so über die 2,5 Jahre habe ich tatsächlich erstmal nur gelernt und habe dann natürlich auch über die Schulter geguckt, wenn es dann Projekte gab. Die waren dann aber nicht so, ich sag mal, Hardcore-Coding, sondern mehr so drumherum, dass ich verstehe, was da gerade passiert. Das erste Projekt war tatsächlich erst letztes Jahr quasi seit meiner Vollzeitanstellung. Und genau, da wurde ich aber auch toll an die Hand genommen und habe dann auch verstanden, okay, wie läuft das ab? Und auch da habe ich gemerkt, es sieht immer nach außen so einfach aus und wenn man den Leuten zuhört so oder den Kollegen, wenn ich denen vorher oder früher zugehört habe, was die so erzählt haben, dann hatte ich den Eindruck, das war so locker, aber man merkt dann schnell, immer wenn irgendwas Neues ja quasi erzeugt oder erstellt werden soll, dann gibt es einen Austausch mit dem Kunden und der ist auch nicht immer reibungslos, dann muss erstmal festgestellt werden, was überhaupt am Ende dabei rauskommen soll und auch da beginnen schon die ersten kleinen Probleme, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch meistens der wichtigste Step am Anfang, dass man da überhaupt versteht, was will man haben, wo will man hin? Weil wenn man da schon was falsch definiert oder falsch verstanden hat, dann läuft man ja schon mal in die falsche Richtung. Wie war das denn für dich während der Werkstudentenzeit? Also 2,5 Jahre ist natürlich auch echt cool, dass du so lange bei Dataport bist und warst. Hast du das dann während deiner Arbeitszeit gemacht oder war das dann on top in der Freizeit? Und wie hast du das mit deinen anderen Aufgaben während deiner Werkstudententätigkeit kombiniert?
Du meinst wahrscheinlich das Learning, also
genau,
ob das
Programmieren lernen, ja.
Genau, da bin ich sehr, sehr dankbar. Da muss ich Dataport auch sehr stark loben und auch meine Führungskraft, weil das tatsächlich in der Arbeitszeit war. Es war quasi ein Investment vom Unternehmen, was getätigt wurde, um halt später daraus Früchte zu tragen, was ja auch häufig so ist, wenn man jemandem etwas beibringt. Und das war sowohl in der Arbeitszeit als auch privat. Das privat habe ich dann mehr gemacht, um das noch zu unterstützen. Und genau, ich habe auch weiterhin andere Tätigkeiten gehabt, also hatte organisatorische Themen, die ich halt fürs Team gemacht habe, damit es reibungsloser läuft, ja, Veranstaltung von Team-Events oder ja, einfach Meetings, wo wir uns austauschen. Genau, sowas. Es gab auch zu Beginn meiner Werkstudententätigkeit hatte ich auch so kleine Marketingaufgaben mit der Marketingagentur bei uns gemacht. Genau, das war ganz schön und auch kreativ. Es war so ein Mischmasch, würde ich sagen. Also ich habe es aber auf jeden Fall in der Arbeitszeit machen können. Und da bin ich sehr dankbar für, weil ich glaube, dass das nicht überall der Fall ist oder nicht überall möglich ist. Und das ist schon ein großer Benefit, ja, den man dann halt bei Dataport oder den ich bei Dataport dann bekommen habe. Und genau, ja, anders wäre es gar nicht möglich gewesen.
Ja, klingt auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und es ist natürlich so schön, dass es da die Chancen gibt, sozusagen auch den Quereinstieg während der Arbeitszeit zu machen, weil man weiß ja selber, so sich dann abends nochmal selbst zu motivieren, neben Studium, Job, ist natürlich auch nochmal eine Riesenherausforderung. Ist natürlich toll, dass du das während der Arbeitszeit machen durftest und dir da die, ja, Möglichkeit geboten worden ist. Hast du vielleicht wirklich so Tipps für Menschen, die noch nie programmiert haben oder die jetzt gerade anfangen? Gibt es Kurse, die du gemacht hast? Oder was hat dir so am Anfang geholfen, da reinzukommen?
Mhm. Da fange ich mal an. Also ganz simpel und einfach würde ich sagen, YouTube-Videos. Mhm. Also ganz am Anfang habe ich mir wirklich einfach stumpf YouTube-Videos angeguckt. Es gibt ganz viele tolle. Ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele zu Anfang. Und dann ja auch so typische Seiten. Also wenn man programmiert, dann googelt man auch sehr, sehr viel nebenbei. Und genau, W3, also es gibt so spezielle Seiten, die findet man alle im Internet, die dann auch Tutorials haben, wirklich von A bis Z, wie man dann vorgehen soll. Und genau, ich würde tatsächlich sagen, das sind so die zwei Dinge. Ich hatte auch bei Coursera Kurse belegt, in Python-Kurse zum Beispiel und da gelernt. Genau, aber auch ja während, ich sag mal, oder im Rahmen meiner Tätigkeit dann auch halt Schulungen gehabt, die dann halt von Dataport bezahlt wurden, bei der GFU zum Beispiel. Genau, das würde ich so sagen. Aber ich glaube, am allerwichtigsten ist es, aktiv zu coden, also dass man sich halt Visual Studio Code runterlädt oder PyCharm und dann wirklich aktiv wird und dann vielleicht mit so kleinen Dingen anfängt. Ich erinnere mich, meine erste Programmieraufgabe war, einen Taschenrechner zu programmieren. Das hatte ich damals mit meinem Kollegen angefangen. Und zu Beginn wusste ich gar nicht, was man braucht, aber einfach, dass man sich eine kleine Aufgabe nimmt und da dann halt eben sich langhangelt und auch wenn es ein bisschen länger dauert, ja, einfach learning by doing halt so, wie man es kennt.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Ich fand das Programmieren an sich auch gar nicht so schwer. Also so eine Programmiersprache, das hat ja gewisse Regeln und Vokabeln, sage ich mal, ist ja wirklich wie eine Sprache. Was ich viel schwieriger fand, war so dieses Ganze drumherum. Ne? Also wie du schon sagst, ne? Die IDE runterladen, so das ist das eine. Aber wie setze ich dann das Dokument quasi auf, in dem ich schreibe? Wie bringe ich das Programm zum Laufen? Wie arbeite ich dann nachher mit GitHub oder so? Das waren so Sachen, die mir wirklich gefehlt haben am Anfang. Und wo ich immer wo saß, so, aber wo kriege ich auch diese Infos her? Und da war ich auch super froh, dass ich jemanden hatte, der das halt alles kannte und mir gesagt hat, ja, hier musst du das und das machen und das und das. Und dann hat man das ja auch einmal abgespeichert und weiß das jetzt. Aber das hat mich so am Anfang überfordert, sage ich mal, beim Programmieren.
Mhm. Oh ja, da sprichst du was an. Das ist tatsächlich etwas, was einem niemand so richtig erklärt am Anfang, ja, weil alle davon ausgehen, dass das ja so die absoluten Basics sind. Jeder sollte also so ein Environment aufsetzen können und dann die ersten Schritte gehen können. Aber ja, man sitzt erstmal so vor dem Programm und denkt sich so, wo klicke ich denn jetzt rauf? Vor allem gibt es ja auch super viel zu beachten. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also das kam tatsächlich bei mir auch erst während der Arbeit und man muss dann den Leuten und das würde ich auch jedem mit an die Hand geben, der halt lernt oder in IT das erste Mal Programmierung lernt, dann auch aktiv darauf hinzuweisen, hey, das ist was ich noch nie vorher gemacht habe, auch wenn das für dich selbstverständlich ist. Ich kenne dieses Programm noch nicht. Ich im Zweifel, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie gut man dann auch in Englisch ist, kenne ich diese Begriffe nicht, die da fallen. Da finde ich, darf man dann auch einfach mehrfach nachfragen und die wenigsten werden da, denke ich, irgendwie giftig drauf reagieren. Deshalb, ja, aber guter Punkt.
Ja, ich weiß auch noch so auch so Sätze, so, ja, öffne mal das Terminal. Und ich war so, was für Ding? So, was für Terminal? Wo soll ich das öffnen? Und dann so, ja, du musst hier noch irgendwelche Updates und irgendwelche Pakete installieren. Und ich war so, ah ja, okay. Aber das sind wirklich so diese Kleinigkeiten, wie du schon sagst, die für Entwicklerinnen natürlich irgendwie selbstverständlich sind. Aber wenn man das halt vorher noch nie gemacht hat, dann ist das so erstmal so diese Menge an Sachen, auf die man achten muss, halt irgendwie doch schon ganz schön eine Challenge am Anfang. Aber lasst euch da auf jeden Fall nicht verunsichern, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann vergisst man das eigentlich auch nicht und weiß man, dass man das am Anfang vielleicht mal tun sollte oder was das Terminal dann ist.
Ja, absolut. Also finde ich toll, dass du das sagst, weil als Anfänger fragt man sich, wie gesagt, sehr häufig, ob man das überhaupt fragen darf, ob das normal ist. Warum ist das für die so selbstverständlich, für die Leute, die das häufig machen? Aber ja, es ist eben, was ist ein Terminal? Wie öffnet man das? Und das Terminal ist dann ja auch nochmal, hat so seine eigene Sprache, ist dann sehr technisch. Und es gibt Leute oder Kollegen bei Dataport, die dann wirklich alles über die Tastatur machen, die dann irgendwie nichts mehr anklicken müssen, die dann einfach alles über Befehle machen. Da habe ich großen Respekt vor. Und ja, aber man rutscht so in diese Welt rein und irgendwann werden diese Begriffe irgendwie normal für einen. Und ja, jeder hat ja irgendwo angefangen, deshalb, jeder hat irgendwann das erste Mal den Begriff Terminal gehört und deshalb ist das auch in Ordnung, wenn man fragt.
Kurzer Reminder an die Umfragen bei Spotify. Stimmt doch mal unter dieser Folge ab, ob ihr schon programmieren könnt oder ob ihr es lernen wollt und ob ihr euch vielleicht Unterstützung dabei wünscht.
Sehr gut, dann lass uns jetzt mal weitermachen. Du hast gerade schon erzählt, du bist dann übernommen worden als Vollzeitkraft. Was ist jetzt dein Jobtitel? Was machst du jetzt? Erzähl uns da doch mal oder gib uns doch da mal einen kleinen Einblick.
Ja, sehr gerne. Genau. Ja, nach der Werkstättentätigkeit wurde ich dann übernommen. Die Stelle oder Position, die heißt Machine Learning Engineer. Das ist, ja, wir arbeiten viel mit den Data Scientisten zusammen, die schon länger da sind. Und ja, Machine Learning sagt vielen was, seitdem es ChatGPT gibt oder seitdem KI so ein großer Begriff geworden ist. Und genau, für mich ist das auch noch sehr Neuland gewesen am Anfang und ich bin quasi Junior, also ich lerne ja noch alles. Genau, aber alles rund ums Training, KI-Modelle trainieren. Ja, ich kann ja auch ein bisschen gleich ins Detail gehen, was wir da bei Dataport so haben. Das liegt so quasi in dem Bereich oder in dem Team, wo ich arbeite. Und genau, was gibt es da so? Also ich glaube, diese Large Language Models, die sagen vielen was. ChatGPT ist ja eins davon. Und bei Dataport haben wir halt eigene Chatbots, die wir trainieren und auch nachtrainieren. Und die sind genau für die öffentliche Verwaltung da, also für den öffentlichen Dienst. Und entsprechend können da auch ja Benutzer halt im Internet, wenn ich jetzt ein paar Namen nennen will, DLZP ist einer davon. Da kann man Fragen zur Beihilfe stellen oder Ella zum Beispiel, genau, Elterngeld beantragen. Wie funktioniert das eigentlich? Also jeder, der mal so einen Antrag gestellt hat bei einer Behörde, weiß, wie kompliziert oder wie komisch manche Fragen gestellt sind und was man da alles angeben muss. Da kann man dann halt in den Chatbots die Fragen stellen und genau entsprechende Antwort bekommen. Das läuft über Rasa, das ist Open Source und ist quasi das sind keine Modelle, die sich selber trainieren, sondern wir trainieren sie quasi manuell durch Eingabe, was richtig oder falsch ist, einfach um zu verhindern, dass da ja Fehler mitgelernt werden. Es gibt ja doch noch eine hohe Fehlerquote bei so Large Language Models oder Chatbots allgemein. Und da versuchen wir einfach so ein bisschen vorzugreifen, indem wir da ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben. Das heißt, diese Modelle lernen halt nicht mit dem Internet so wie ChatGPT, sondern durch unsere eigenen Daten, die wir eben gegeben haben. Genau, das ist so ein Bereich. Da gibt es relativ viele verschiedene Chatbots für unterschiedliche Themen aus dem öffentlichen Dienst. Genau, wir haben auch, oder zuletzt war es ein Projekt für die Polizei, da ging es um eine Datenbereinigung. Das sind quasi super unterschiedliche Sachen, aber ja, alle Teil des öffentlichen Dienstes. Und aktuell arbeite ich in einem Projekt Computer Vision Object Detection. Da geht es so darum, ja, bei Bauleitplänen eben einzelne Teile zu extrahieren aus dem Plan, um dann über YOLO V9, das ist ein Objekterkennungsprogramm, ja, ein Modell zu trainieren, was in der Lage ist, entsprechend von weiteren Bauleitplänen dann eben einzelne Teile zu extrahieren und die zu erkennen. Das ist, ja, wenn man sich das vorstellt, wie Da ist ein Bild mit einem Hund und das Modell ist in der Lage oder die KI ist in der Lage zu erkennen, dass es sich um einen Hund handelt. Und wenn es dann eben Bilder sind, wo es so ein bisschen unterschiedlich oder so ja nicht ganz klar ist, was es ist, dass da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, worum es sich eigentlich handelt. Es sind jetzt tatsächlich zwei sehr große Bereiche der KI, also einmal die Chatbots und einmal die Computer Vision Object Detection. Aber das ist super interessant, weil es eben einfach super unterschiedlich ist und trotzdem irgendwie alles mit dem Machine Learning abgedeckt wird. Und genau, das sind so Dinge, an denen ich arbeite gerade.
Ist ja auch spannend zu hören sozusagen, wie die Technologie dann auch wirklich im Einsatz ist. Ne? Also wofür nutzt ihr sie? Weil ich glaube, ja, Machine Learning, KI, Large Language Models haben wir jetzt alle viel gehört, die Begriffe in der letzten Zeit. Aber ja, schön jetzt zu sehen bei euch, wo es dann auch wirklich Anwendung findet. Und würdest du sagen, sozusagen, du hast jetzt ja kein Informatik studiert, also ich habe zumindest im Bachelor oder habe ein, zwei Semester Bachelor auch Informatik studiert und hatte so die ganzen Grundlagenmodule, so Algorithmen und Datenstrukturen, theoretische Informatik. Würdest du sagen, das fehlt dir aktuell oder ist das wirklich alles Learning by Doing? Mhm.
Ja, ich würde jetzt schon behaupten, dass Kollegen, die quasi in dem Bereich studiert haben, vielleicht einen Vorsprung haben und dann entsprechend Dinge schon als Grundlage haben, die ich halt jetzt gerade lerne. Also das möchte ich gar nicht abstreiten, weil da halt auch einfach ja eben diese Grundlagen ja auch wichtig sind, um dann weiter mitzuarbeiten. Also während andere Kollegen jetzt schon seit Jahren wissen, wie man ja Python-Code schreibt, lerne ich das halt gerade, was ja super wichtig ist. Klar, der Vorsprung ist da. Ich würde aber nicht sagen, dass es irgendwie ein Hexenwerk ist. Also es ist was, was man lernen kann. Man braucht Geduld, Muße und Interesse daran. Aber ich würde sagen, dass jeder, der Interesse daran hat, in der Lage ist, das zu lernen. Deshalb vermutlich wäre es einfacher gewesen, ja. Es ist aber nicht unmöglich. Und daher würde ich auch jeden, der Interesse daran hat, halt entsprechend motivieren und sagen, das ist etwas, was man, also was jeder lernen kann. Und ich sage immer so, ich bin so das beste Beispiel, weil ich so immer so gar keinen Bezug hatte. Ich war auch nicht gut in Mathe in der Schule und hatte nie irgendwie so ein Interesse an Computern. Mhm. Und deshalb sage ich immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer so, ich bin das beste Beispiel, dass es eben doch funktioniert, auch als Quereinsteiger. Und genau, deshalb, ja, vermutlich ist es einfacher mit einem Informatik-Background. Es ist aber auch nicht unmöglich.
Ich habe gleich zwei Fragen, aber fangen wir mal mit der ersten an. Was sind dann so, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich auch für das Thema, ich könnte mir auch vorstellen, als Machine Learning Engineer zu arbeiten. Was sind so die Skills, die man mitbringen sollte? Also ist es Python? Sollte man sich zuerst Python angucken oder was ist da so der erste Step?
Ja, also die Programmiersprache ist natürlich, oder Programmieren ist ein sehr, sehr großer Bereich. Also ich würde sagen, so mit jedem Projekt, was ich jetzt irgendwie, wo ich mit dabei war, wurde programmiert. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich würde auch sagen, dass es so der Kern ist, bei dem man anfangen kann, einfach weil man erstmal so versteht, okay, wie funktioniert Code. Ich glaube, wenn man sich einen Überblick schaffen will, dann sollte man sich einfach in die Themen erstmal einlesen. Also im Internet kriegt man ja wirklich so viele Möglichkeiten, erstmal zu verstehen, was KI ist, was Machine Learning ist. Man kann ja sogar ChatGPT dafür verwenden, um sich da einzulesen. Das sind so die Sachen. Also die Fähigkeiten, würde ich sagen, die man vielleicht als Mensch braucht, ist, dass man so analytisch denkt, dass man da vielleicht Muster erkennen kann und Dinge feststellen kann. Gerade in der Programmierung muss man ja häufig auch feststellen, wo ein Fehler herkommt. Fehler sind ja ein sehr häufiges Thema. Und dass man da am Ball bleibt, auch eine hohe Frustrationstoleranz hat. Das ist aber auch etwas, würde ich sagen, was man sich antrainieren kann. Also zu Beginn hatte ich eine sehr geringe Frustrationstoleranz, war auch sehr schnell den Tränen nah, wenn irgendwie ein Fehler entstand, den ich dann irgendwie über Tage nicht beheben konnte.
Ja, verstehe ich.
Es ist, glaube ich, auch wichtig zu hören, dass es normal ist, also dass es einfach Teil davon ist. Ich würde sagen, einmal die Komponente des Codings und dann aber auch die Komponente des Allgemeinwissens über IT, was es da alles gibt. Ich hatte mir zu Beginn meiner Werkstudententätigkeit so ein Lexikon erstellt, wo ich dann einfach wirklich reingeschrieben habe, Fachbegriff, Übersetzung, also was hat der Kollege gesagt, was heißt das wirklich? Und sich dann vielleicht auch so mal so ein Schaubild zu erstellen, was hängt miteinander zusammen? Und genau, auch im Machine Learning gibt es ja verschiedene Trainingstypen, oder Lerntypen, Supervised Learning, Unsupervised Learning. Das sind Begriffe, die man googeln kann. Und genau, ich hatte meine Bachelorarbeit auch das war so ein grober Überblick über die KI. Und genau, das war auch alles durch Paper möglich. Also das kann man sich anlesen. Genau.
Ja, vielleicht kannst du mir im Nachgang auch nochmal vielleicht ein, zwei Links schicken, wo du einfach nachgeschaut hast, wo du angefangen hast, welche Kurse du gemacht hast. Ich würde dann auch noch zwei, drei ergänzen, so dass wir einfach in dem Podcast, in der Podcast-Folge einfach ein paar Links verlinken können, wo die Leute oder die Zuhörerinnen sich das vielleicht mal anschauen können, weil ich finde, das ist, weil es halt auch gerade die Menge der Informationen gibt, finde ich so schwierig, so den ersten Startpunkt zu finden. Deswegen finde ich es immer super hilfreich, wenn man einfach schon mal irgendwo anfangen kann. Deswegen, genau, können wir einfach in der Folge verlinken. Und dann die zweite Frage, was ist es denn jetzt, was dich so daran begeistert? Also wenn du vorher gesagt hast, so Mathe war nicht mein Ding, Computer war nicht mein Ding, was ist es jetzt, was dich so begeistert und warum machst du das jetzt so gerne?
Ja, genau. Ich glaube, der größte Unterschied zu dem Mathe in der Schule und dem, was ich jetzt mache, ist einfach, dass ich irgendwie sehe, dass was dabei rumkommt. Mhm. Also, dass man sieht, es passiert irgendwas, man sieht, was man getan hat. Und ich glaube, was mir geholfen hat, war einfach, dass ich diese Scheu ablege oder den Glauben, dass ich nicht fähig bin. Also oft redet man sich das ja ein, gerade junge Frauen kriegen ja häufig gesagt, dass sie halt einfach nicht so gut in Mathe sind. Und ich denke, das spielt extrem rein. Deshalb sich erstmal zu öffnen und zu sagen, man schaut sich das an. Genau, warum es mir jetzt Spaß macht, ist, ich sitze dann wirklich da mit Kollegen, die halt einfach erfahren sind und Ahnung haben, was sie tun, und trainiere mit denen ein Modell oder mache ein Nachtraining bei einem Chatbot und weiß, dass das, was Leute quasi im Internet oder was ein Nutzer im Internet in diesen Chatbot eingibt, dann quasi als Output auch das zeigt, was ich mit oder womit ich für verantwortlich bin. Mhm. Und dass das so eine Tragweite hat. Und das ist einfach, man ist einfach froh, dass man irgendwie was macht, was sichtbar ist. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied. Also der Appetit kommt beim Essen, sagt man ja so schön. Und das war bei mir halt der Fall. Ohne es mal ausprobiert zu haben, war es halt nicht möglich. Deshalb, ja.
Dataport ist ja im öffentlichen Sektor unterwegs, sag ich mal. Das heißt, ihr digitalisiert, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Anträge in den Behörden und solche Themen. Würdest du sagen, das ist auch etwas, was dir gefällt, warum du da bist, was dir Spaß macht? Oder ist es manchmal auch eher Challenge und eine Herausforderung, weil zumindest das Bild, was wir ja immer alle haben, ist ja, die Behörden sind sehr langsam, unser Staat braucht sehr lange, es gibt sehr viele Regularien. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, das ist so wie du sagst, da bin ich ein bisschen ambivalent aufgestellt, weil es tatsächlich so ist, dass vieles langsamer läuft als in der privaten Wirtschaft. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Also die Jobs, die ich davor hatte als Werkstudentin, da ging es halt einfach viel, viel schneller und da wurden Dinge einfach schnell entschieden und umgesetzt. Und das wird auch in der KI, in anderen Unternehmen, in der privaten Wirtschaft ganz anders laufen als bei uns. Wohl wissend, dass das eben auch damit zusammenhängt, dass wir halt hohe Sicherheit gewährleisten müssen und mit Daten arbeiten, die halt ja sehr sensibel sind. Mhm. Deshalb die Begründung dahinter ist auf jeden Fall absolut valide und ich denke, die hält das zusammen oder erklärt das ganz gut. Nichtsdestotrotz, würde ich schon sagen, dass das ein Punkt ist, der halt viele stört, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie gebremst. Genau, aber es ist halt eben auf der anderen Seite auch super interessant, halt wirklich Chatbots halt für Behörden zu erstellen, die dann halt auch wirklich im Land genutzt werden oder halt eben Projekte für die Polizei umzusetzen. So, ich hatte in meinem Leben keinen Kontakt oder keine Schnittmenge mit der Polizei und jetzt macht man irgendwas für die. Da hat man schon so das Gefühl, man macht irgendwas Sinnstiftendes. Und das ist, glaube ich, dass gerade in Deutschland ist ja vieles noch nicht so digitalisiert, wie man sich's wünscht. Und wir hoffen halt, dass wir dadurch einfach ein bisschen mehr Lebendigkeit da reinbringen.
Schnelligkeit, ja. Ja, sehr schön. Ja, es ist, also ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr erfüllend sein kann, weil wie du schon sagst, auch so Chatbots oder so, die dann ja vielleicht auch jeder mal von uns als Bürger, Bürgerin nutzt, ist natürlich cool an solchen Projekten zu arbeiten, weil man dann, wie du schon sagst, wirklich diese Sichtbarkeit hat und auch nicht wie in Mathe damals die Kurvendiskussion macht und man sich eigentlich fragt, warum mache ich eigentlich so eine Kurvendiskussion, sondern man wirklich ja einen Sinn dahinter hat und sieht, woran man arbeitet.
Ja, voll. Absolut. Genau, das ist irgendwie alles praktischer und sichtbarer. Das kann ich unterschreiben.
Gibt es dann noch weitere Punkte, die dich irgendwie an Dataport begeistern? Wie ist Dataport als Arbeitgeber? Weil es ja vielleicht nicht so der klassische Arbeitgeber ist, den man als erstes auf dem Schirm hat. Oder jetzt sage ich mal, wie die großen Tech-Unternehmen Google oder so. Was gibt es da noch für Vorteile oder begeistert dich?
Also was ein sehr, sehr großer Punkt ist und für mich auch sehr wichtig ist, Dataport unterstützt quasi Frauen in Führungsebenen. Wir haben jetzt einen Anteil von 33% der Führungskräfte bei uns sind weiblich und das ist erstmal etwas, was, glaube ich, allgemein in der IT-Branche eher hoch ist als gering. Das finde ich toll und so wie es halt meine Erfahrung auch zeigt, dass es möglich ist, hier halt Einstieg zu finden in der IT und auch irgendwie an die Hand genommen wird und anders als in anderen Unternehmen in der privaten Wirtschaft auch mit sehr viel Zusammenhalt einhergeht. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich, man kommt irgendwo an und einem wird geholfen, man wird dabei unterstützt. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall, ja, sehr, sehr hoch anrechne und ich kannte Dataport damals auch nicht, bevor ich mich beworben habe und dachte mir, ach, auf was soll ich mich da bewerben? Aber ich hab's, ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, weil es eben dann doch so viele tolle Dinge hier gibt. Also der Zusammenhalt zwischen den Kollegen ist toll. Ich kann jederzeit jemanden anrufen, wenn ich Fragen habe. Niemand guckt mich irgendwie schief an, wenn ich komische Fragen stelle. Die Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Also ich kann mir meine Arbeit so einteilen, wie ich möchte. Ich kann vormittags arbeiten. Wenn ich mittags aber irgendwie zum Arzt muss oder irgendwas anderes erledigen möchte, dann kann ich mich nachmittags nochmal ransetzen. Und es ist halt für Leute, die das auch planen, auch sehr gut mit der Familie vereinbar. Allgemein, dass man sehr flexibel ist, dass man kann Sabbatical machen, wenn man möchte. Es ist, man ist halt quasi in seiner Lebensplanung irgendwie nicht eingeschränkt, also nicht so krass festgebunden.
Ja, das schön zu hören auf jeden Fall. Und wie stellst du dir jetzt so deine nächste Zeit vor? Also hast du auch Lust, dich als Führungskraft irgendwann zu entwickeln oder sagst du auch, nee, ich habe jetzt richtig Bock, Spezialist zu werden, ich will richtig viel programmieren. Hast du da schon eine Vision für dich?
Mhm. Ja, interessante Frage, die stelle ich mir tatsächlich jeden Tag aufs Neue. Ich habe für mich erstmal festgelegt, dass ich die nächsten Jahre mich erstmal quasi spezialisieren möchte. Ich möchte noch mehr lernen und verstehen. Ich glaube, eine gute Führungskraft macht auch aus, dass sie weiß, wovon sie spricht, wenn sie Leute im Team hat und diese Dinge auch alle schon mal getan hat, die die Mitarbeiter dann später tun. Und in Zukunft könnte ich mir das vorstellen. In den nächsten Jahren will ich mich allerdings noch weiter einlesen und einlernen. Genau, ich habe jetzt bin jetzt auch im Master in der Fernuni Hagen eingeschrieben, für Wirtschaftsinformatik. Genau, hat sehr viele neue Türen geöffnet und werde da jetzt auch erstmal, bis der Master fertig ist, denke ich erstmal den Fokus darauf legen, noch mehr zu lernen und ich schließe es aber nicht aus.
Ja, genau. Spannend. Also das heißt, du machst jetzt sozusagen einen Master neben deinem Vollzeitjob als Fernstudium.
Genau, richtig. Ah, genau.
Ja, cool. Herzlich Glückwunsch auch dazu.
Vielen Dank. Es ist natürlich nicht einfach, aber es ist alles machbar. Und gerade dadurch, dass ich halt flexible Arbeitszeiten habe, ist es halt vereinbar. Man kann sich die Zeiten dann so legen. Und im Fernstudium kann man zum Glück ja alles von zu Hause aus machen. Das kann ich auch jedem ans Herz legen. Und man kann sich auch Fächer anrechnen lassen, wenn man eben keinen IT-Background oder keinen IT-Bachelor hat, dass man dann halt Kurse nachholt.
Sehr gut. Hast du noch Punkte, die du noch loswerden möchtest an unsere Zuhörerinnen? Hast du noch Projekte oder Insights, die du irgendwie teilen willst?
Ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, ist einfach so, ja, zu sagen, dass man sich halt nicht verschließen sollte vor Themen, vor denen man erstmal Angst hat und dass jedes Mal irgendwann das erste Mal ist. Das sind ja diese Floskeln, die man so häufig hört, aber das trifft auch zu, wenn man in der IT Fuß fassen will. Mhm. Und ich denke, wenn man sich da einfach oder es dem einfach so eine Chance gibt, dass sich dann doch Türen öffnen, von denen man halt irgendwie oder mit denen man nicht gerechnet hat. Und da möchte ich halt junge Frauen ermutigen, einfach das zu tun, was ich auch getan habe, trotz anfänglicher, ja, Zweifel, es einfach mal auszuprobieren. Und im schlimmsten Fall passt es dann nicht. Aber das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und im besten Fall hat man, ja, arbeitet man in einem Bereich, der absolut viele Vorteile hat für Menschen. Deshalb, genau.
Ja, also absolut inspirierender Weg und auch wirklich toll zu hören, wie du deinen Weg in die IT gemacht hast und wie viel Unterstützung du auch dabei erfahren hast. Es ist wirklich schön zu hören. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine ganzen Insights. Wie gesagt, wir verlinken nochmal Kurse und Tipps in der Folgenbeschreibung. Und liebe Anduena, danke dir.
Ja, vielen Dank, Lena. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du liebst es, mit Daten zu arbeiten und sie verständlich zu machen? Du möchtest komplexe Informationen visuell und narrativ aufbereiten? Du bist kreativ und suchst nach neuen Wegen, um Daten zum Leben zu erwecken? Dann ist der Job der Data Storyteller genau richtig für dich. Du kombinierst Datenanalyse mit kreativen Visualisierungen und Storytelling-Techniken, um Zahlen und Fakten greifbar und verständlich zu machen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst Datensätze, entwirfst Infografiken oder interaktive Dashboards und entwickelst Präsentationen, die datenbasierte Erkenntnisse spannend vermitteln. Zukünftige Entwicklungen umfassen interaktive, KI-gestützte Datenvisualisierungen, Echtzeit-Dashboards und die Verknüpfung von Storytelling mit Augmented Reality für immersive Datenerlebnisse. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich konnte mich total viel wiedererkennen in dem, was Anduena erzählt hat. Und ich hoffe, wir konnten euch deswegen auch die Angst und die Zweifel nehmen und ihr fangt an zu programmieren. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und traut euch auch, Fragen zu stellen oder Leute anzusprechen, ob sie euch was zeigen können, weil die meisten haben auch richtig Lust drauf, euch was zu zeigen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag bei der nächsten Folge.